Der Podcast wird präsentiert von der Zürich, der offiziellen Versicherungspartnerin von der Schweizer Nazi. Unterstütze unsere Nazi beim Public Viewing in deiner Nähe.
Herzlich willkommen zu Forza, einem Fußballpodcast vom Blick. Mein Name ist Florian Ratz, ich bin Fußballreporter vom Blick und wir sind heute wieder mit einer XXL-Sendung hier. Und neben mir, direkt vom Trainingsplatz vom FC Winterthur, sitzt der Patrick Ramm, Trainer vom FC Winterthur. Was habt ihr heute einstudiert? Ich bin 35 Grad im Schatten. Intensives Pressing, oder?
Nein, heute ist schon der Vorbereitung zum Spiel gesehen für morgen. Es war jetzt ein Tag Pause gesehen nach dem FCB-Match am Samstag und heute hast du so ein bisschen draufgelaufen für die neue Saison gesehen, neue Dinge Woche gesehen und morgen spielen wir eben gegen Brühl. Und da haben wir eigentlich den Tag anknüpfen, wo wir am Samstag aufgehört haben gegen den FCB.
2-2 haben wir gespielt, gell?
Ja.
Dann Ciriakos Forza. Salicciri, wo hast du den Match geschaut? Wie hast du dich wach gehalten? Hast du gemacht Taktik durchziehen oder vorher zwei Stündchen Schlaf?
Taktik vorziehen, Spiel nach vorne, wie auch für mich. England spielt zuerst und nachher dann kurz ein Dessert gegessen, in aller Ruhe für mich in der Nacht und dann die Schweiz angeschaut.
Und dann hast du ein bisschen Nasentüchli gebraucht nach dem Ausscheiden?
Nein, Nasentüchli überhaupt nicht, sondern es war ein bisschen ärgerlich, aber kein Nasentüchli.
Und dann ist Sven Schoch da, Fußballreporter beim Blick. Sven, hast du schon wieder einen Ruhepuls? Oder bei dem Vorgespräch hatte ich das Gefühl, es wummert noch ein bisschen in dir.
Es wummert noch ein bisschen. Und ich bin ehrlich gesagt extrem froh gewesen, führen wir den Podcast erst heute durch. Ich habe einen richtig heissen Tag erlebt. Nein, also, bin mit sehr gemischten Gefühlen aus dem rausgegangen und habe ein bisschen nachfühlen können, den Schweizer, die dort auf dem Platz gestanden sind, dass der Puls in extrem grosse Höhen schneller kommen. Also, ich habe mich jetzt mittlerweile ein bisschen beruhigt, aber die Ansätze sind noch da von der Hitze.
Also, die Schweizer sind raus gegen Argentinien. Der Tobi und der Blerim haben das schon direkt nach dem Match in den USA durchdiskutiert. Aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt doch ein Match, wo zumindest in der Schweiz noch ein bisschen länger wird leben. Da kann man, glaube ich, schon noch mal drüber reden. In dem Moment, wo das 1-1 fällt, und ich habe ja von Anfang an tippt die Schweiz im Halbfinale. Habe ich das Gefühl gehabt, Argentinien, es pfifft oben beim Dampfkochtopf, die sind jetzt eigentlich gar. Kann jetzt eigentlich warten, bis der Deckel gut kann sie rausnehmen, dann sind sie gekocht. Oder was hast du für ein Gefühl gehabt aus Trainersicht, Patrick?
Ja, das Gleiche. Also, die erste Halbzeit war für mich okay gewesen, aber ich habe schon der Halbzeit das Gefühl gehabt, da liegt ein bisschen mehr drin, ein bisschen frecher spielen, ein bisschen sich mehr zutrauen. Aber es ist völlig okay gewesen. Und dann nach der Halbzeit, da hat man dann wirklich einen Gang zugelegt. Die Argentinier haben extrem Probleme gehabt. Und das 1-1 war eigentlich eine Frage von der Zeit gewesen. Und dann ist eigentlich der Moment gekommen, wo man wirklich das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, wo man das Gefühl hat, jetzt kannst du dominieren, jetzt kannst du killen. Und dann ist natürlich die rote Karte gekommen. Aber selbst dann, eigentlich bis Ende von den 90 Minuten, ist man eigentlich bei einem weniger. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, es könnte etwas passieren.
Giri?
Ja, der Patrick hat, glaube ich, alles gesagt. Erste Halbzeit, ja, du kommst vom ersten stehenden Ball, kommst du aus 0-1 über. Das hätte sicher hast du im ersten Moment ein bisschen geschockt. So hat es ein bisschen ausgesehen auf dem Platz. Dann hast du ein, zwei Mal haben wir schnell gekontert. Und dann sind wir gefährlich geworden. Das ist auch unsere Qualität, die wir haben. Schnell spielen, tief angreifen. Das haben wir sicher in der ersten Halbzeit hätten wir besser machen können. Aber das ist immer einfach gesagt. Zweite Halbzeit sehr gut in Match reingekommen. Das Goal verdient. Ja, dann kommt die Aktion. Aber heute über das diskutieren, ist alles einfacher. Ja? Während dem Spiel, im Spiel, als Trainer, als Spieler, bist du in dieser Situation, ja, willst du es heben jetzt? Gehst du in die Verlängerung? Oder gibst du eine Schippe drauf? Es war noch interessant gewesen, auch von Anfang an, der Benny Huckel und Konsorten, Argentinien wird defensiv immer mit einem Mann weniger spielen. Weil der Messi nichts macht. Hätten wir das vielleicht auch ein bisschen besser ausnutzen. Aber wir sind nur am Diskutieren.
Ja, also für mich schwingt da schon mit, der Messi als Figur, als ich meine, der hat so eine Ausstrahlung. Da wird immer darüber diskutiert, dass er ein Spaziergänger ist. Aber wenn man seine Zahlen anschaut und seine Qualitäten, die er auch da an der WM einen Tag gelegt hat, ich glaube, den kann man nicht außer Acht lassen. Man spielt auch nicht irgendwie mit einem Mann mehr, wenn der auf dem Platz steht. Ich will es sogar umgekehrt formulieren, dass sie noch eineinhalb Mann mehr auf dem Platz haben, weil er einfach eine unglaubliche Aura hat, oder? Und du hast es noch gut angesprochen, was macht man als Coach? Was macht man in so einem Spiel? Die Argentinier haben das Tempo verschleppt. Sie haben unsere dreckigen Zweikämpfe verwickelt. Sie haben eigentlich all das gemacht, um uns irgendwie aus dem Rhythmus zu bringen. Was ich als grosses Kompliment anschaue für die Schweiz, für die Arbeit, die die Schweizer gemacht haben in den vergangenen 10 Jahren, dass es ein Weltmeister sich fast noch ein bisschen uns anpasst und nicht umgekehrt. Also ich hatte so ein gemischtes Gefühl gehabt, wie man das anschauen muss. Und das 1-1, da gebe ich dir recht. Euch allen gebe ich recht. Also, dort habe ich auch, ich habe es in einer Schür verfolgt, das Spiel. Ganz eingemummelt. Haben wir da einen Grossleinwand gehabt und haben das können geniessen. Und dort ist es so, bei diesen 40 Leuten hat man wie so das Gefühl gehabt, jeder glaubt daran. Und die 40, die in dieser Schür gehockt sind, das kann man, glaube ich, gleichsetzen mit denen, die auf dem Feld gestanden sind. Ich glaube, es hat jeder wirklich daran geglaubt. Man hat es im Griff gehabt. Also, sie haben es im Griff gehabt. Und ja, nachher kommt die Szene mit dem Breel, wo er sicher wieder anders lösen in Zukunft. Aber auch diese Szene hat doch eine Vorgeschichte. Er ist ungeschützt gewesen. Der Schiri hat für mich, da bin ich bei Moos Meier, Moller hat eine Linie gehabt, hat einfach alles laufen lassen, was die Argentinier gemacht haben. Und sie haben den Breel bearbeitet nach allen Regeln der Kunst. Bis er so wie gewesen ist und sich vielleicht in dem Moment falsch verhalten hat oder schon das Gefühl gehabt hat, da rauscht wieder einen an. Ich muss etwas machen, oder? Und das können wir nachher locker beurteilen, oder? Im klimatisierten Raum. Das hätte er so sollen lösen oder so. Aber es hat eine Vorgeschichte. Und das hat mir den Puls in die Höhe getrieben. Ich habe das Gefühl gehabt, es ist so ein bisschen, ja, der Weltmeisterbonus, den hat man wirklich gespürt. Den haben sie sich vielleicht auch erarbeitet, den hat sich dann Messi erarbeitet, aber es ist jeder Minute spürbar gewesen, dass der Schweizer sicher keinen Vorteil haben wird in dem Match beim Schiedsrichter. Und klar, es ist ein bisschen einfach am Schluss, im Schiri, dass sie die Schuhe schieben, aber wenn man als Schweiz plötzlich auf Augenhöhe oder fast drüber ist, sie haben ja eigentlich Argentinien dominiert in der zweiten Hälfte bis zu dieser Szene, dann kann man sich irgendwie nicht leisten, dort eigentlich permanent der Benachteiligte zu sein. Und das Gefühl bleibt bei mir zurück, da muss ich ganz ehrlich sein, da bin ich bei Makanji.
Aber geflogen ist nicht der Schiedsrichter, oder geflogen ist der Breel, Giri, was, also, hat man als Fußballer irgendwie das Ding, dass man halt ein bisschen Vorteil probiert rauszuholen, dass man denkt, der andere hat mich jetzt die ganze Bearbeitung, der kommt immer ohne Geld durch, oder? Also die Argentinier haben ja keine geile Karte gehabt bis zu dem Zeitpunkt. Was man jetzt auch sagen kann, wenn man das ganze Turnier anschaut, passt so ein bisschen in die Linie. Also es hat viele Matches gegeben, wo ich mir früher eine geile Karte noch mal gewünscht hätte. Und dann denkt man, ja gut, jetzt schaue ich, dass der noch eine geile holt. Oder, also.
Weißt du, Florian, ich glaube, Sven hat es vorhin richtig gesagt. Er hat gegen Kolumbien schon, sind wir auch hier im Studio gesehen, habe ich gesagt, lasst euch einfach Provokation aufpassen gegen Südamerikaner. Ich glaube, das ist weitergegangen mit Argentinien. Jetzt reden wir über die Entscheidung, gelb, rot. Also für mich, wir können über VAR diskutieren, wir können über Schiedsrichter diskutieren, aber wenn man heute mit dem Breel reden, ich glaube, er würde es nicht mehr machen. Weil es ist unnötig, was passiert. Du hast schon eine Geile. Ja? Klar wirst du provoziert, klar wirst du bearbeitet. Aber von seiner Qualität, von seinem Körper, macht, was soll das in der Mittellinie? Was willst du dort machen? Und, unnötig. Ja? Was wäre passiert, Sven oder Patrick, ja, wenn der Schiedsrichter nur einfach pfeift und sagt, Schwalbe, geile Karte, dann bist du weg. Es muss nicht mal der Wahr entscheiden. Ein Schiedsrichter, der das sieht, oder der Linienrichter, die Fahne da oben, pfeift er, du hast eine Schwalbe, kommst Geld über.
Ich würde sogar sagen, es war eine Rolle zu viel gewesen. Dann hätte er es laufen lassen. So wie er gepfiffen hat, hätte er wahrscheinlich gar nicht pfiffen. Auch wenn es ein Foul gewesen wäre, hätte er es laufen lassen. Aber der Breel hat dann doch noch ein, zwei Rollen am Boden gedreht. Das hat auch spektakulär. Ganz ehrlich, es hat sehr spektakulär ausgesehen. Ich habe auch sofort gerufen. Das ist eine geile Karte. Sind wir ehrlich, oder?
In der Zeitlupe siehst du, weißt du, wenn du nachher gehst, in die Zeitlupe gehst, das anschauen, kannst du nur an Schwalben geben. Und Schwalben ist geil.
Aber der Schiedsrichter muss das auf dem Platz entscheiden. Weil sonst kommen wir nämlich da hin, dass jede Aktion muss angeschaut werden vom VAR. Und das ist einfach das Problem. Weil wenn er die erste Geile anschaut, dann müsst ihr eigentlich dem Schiri sagen, schau es nochmal an, es ist nämlich kein Geile gewesen. Mhm. Weil der Brel läuft mit dem mit, der zieht an, der spielt den Ball und dann kommt der Touch mit dem Schwung vom Bein an Brel an, aber der Brel hat keinen Schritt zu ihm gemacht. Und dann macht er ein riesen Theater und am Schluss holt er eine Geile mit dem raus. Also du müsstest es ja dort auch anschauen, oder? Und sagen, okay, es ist, kannst faul geben, aber sicher keine Geile gewesen. Und so ist einfach die ganze Aktion am Schluss sehr, sehr unglücklich und einfach mit einem zu Ungunsten von der Schweiz mit einem riesen Impact aufs ganze Spiel, oder?
Also du hast keine Geile, weil ich habe gefunden, also ich schaue es halt am Fernsehen auch, er rennt natürlich 15 Meter auf den zu und der andere weiss, jetzt kommt er und
ja,
dann...
Ja, er läuft parallel mit und das ist der Unterschied, da sind wir jetzt bei der Aktion von Ägypten, wo der andere dann auf Fuß steht, wo sie gerade auslaufen. Ich meine, das hat doch nicht mehr mit Fußball zu tun. Das ist ein Kontaktsport und der ist in den letzten Jahren noch intensiver geworden. Also, dass du mal einmal auf den Fuß stehst, das ist gar nicht zu unterbinden. Aber wenn du natürlich in einen Zweikampf hineingehst und einen von oben ab auf den Fuß trampst, dann ist das konsequent, wo man es pfiffen werden. So ist es ja, wegen dem ist ja das auch, hat man das eingeführt, dass man da die Spieler mehr schützen tut. Aber in einem Laufduell, sorry, also, wie kannst du denn da eingreifen? Und auch dort, oder? Also, das ist eine Entscheidung, die ich nachher auch, klar, natürlich haben die Ägypter nachher dann ihr Goal gemacht, 2-0. Dann kann man sagen, hat vielleicht nicht so einen Einfluss gehabt wie zum Schweizer Spiel, aber es ist einfach auch nicht korrekt gewesen, oder?
Weißt, ich wollte damit sagen, Patrick, ich bin bei uns alle, du kennst mich, ich finde, Wahr muss weg und dann hast du wieder Ruhe im Fußball. Es ist zu kompliziert, es ist zu, wie du vorhin selber gesagt hast, schwammig, du weißt gar nicht mehr, was passiert.
Das finde ich, also weißt, wenn du jetzt einen Spieler würdest fragen, einen Beteiligten, ich glaube, du hast heute als Spieler Mühe, zum wissen, was zählt, was nicht, was ist die Linie, was ist sie nicht. Du verlierst irgendwann die Orientierung. Und das ist für mich das Schlimmste, wenn ein Spieler die Orientierung verliert, weil einfach der Spielraum, gerade beim VAR, wir haben ja darüber diskutiert, Mistaken Identity, oder? Spielerverwechslung. Ja, jetzt hat man es ausgedehnt. Zuerst hat man gesagt, ja, wenn man einem Falschen die Gelbe gibt, kann man die zurücknehmen, kann es wechseln. Jetzt ist aber plötzlich ein Spieler von einer anderen Mannschaft beteiligt. Ja, FIFA hat vor dem Turnier orientiert, finde ich eigentlich auch noch spannend, direkt vor dem Turnier eine grundlegende Regeländerung. Schwierig,
gut, muss ich sagen. Ist noch häufig so, oder? Also ich meine, Goalie darf den Ball nicht in die Hand nehmen. Ich glaube, es auch vorher WM gemacht. Platzverweis für Notbremse ist, glaube ich, Argentinien-Kamerun ist das Startspiel gewesen, in Italien und Wander, wo die Kameruner trotzdem gewonnen haben. Das ist die erste rote gesehen für eine Notbremse. Das hat eine gewisse Tradition. Da muss man sich halt als Spieler einlesen und sagen, okay,
ja, so ist aber wenn dann so. Der war einmal so anwendest und einmal so und einmal schaut man die Penalty-Szenen an und einmal schaut man sie nicht an, hat sie dem Spiel auch gegeben, oder? Der Schömmert, der am Schluss noch runtergerissen wird, zweihändig. Das hat man nicht angeschaut. Ich hätte die Orientierung als Spieler ehrlich gesagt auch nicht mehr. Und ich verstehe dann in dem Moment den Frust. Klar, man kann es jetzt anschauen und die Szene in drei Teilen und am Schluss dem Brel das vorwerfen, sich gehen lassen hat. Das ist Fakt. Er hat sich dort gehen lassen. Aber die Vorgeschichte spielt keine Rolle. Der VAR wird in einer Art und Weise angewendet, die für mich irgendwie kein Verhältnis mehr steht. Das Verhältnis muss ja irgendwie auch noch gewährleistet sein. Und am Schluss, der Match, ob man jetzt die Schweizer Brille anhat oder nicht, der Match war ab dem Moment ein anderer gewesen. Ja. Schlagartig.
Klar, nochmal zu deiner Frage, Florian. Es geht mir nicht darum, jetzt da eine Geile oder keine Geile, aber wenn du schon im Kopf du hast schon eine Geile gehabt. Mir geht's nur um das. Und dann und das anschaust, in der Zeitlupe, dann muss ich sagen, lieber Brel, Wieso? Weil du hast ja schon Geld. Pass einfach auf, weil du, wahr weisst nicht, die Schiedsrichter sind momentan komisch, sind vom Turnier angefangen, ja. Aber Geld.
Und
wir reden einfach jetzt, oder ich rede jetzt einfach, ich weiss, im Spiel ist das geht schnell.
Ist aufgeheizt.
Ja, aber du bist doch so, oder, das Goal ist einer, der immer im Infight drin ist, man sehr viel im Rücken zum Goal ist, wo ihr Verteidiger auch mit allen, ja, versuchst du immer bessere Positionen holen, mal einen mitgeben. Und wenn du permanent in den Duell drin bist, dann machst du mal irgendetwas. Ich will jetzt nicht völlig in Schutz nehmen, weil er hat etwas gemacht, wo nachher halt einfach wirklich nicht gut ist, wenn du schon geil hast, ob es korrekt oder nicht, was ich vorher gesagt habe, aber er hat es, oder? Das weisst. Und dann darfst du dich halt nicht auf zu dem hinreizen lassen. Weil die Schweizer haben eigentlich, finde ich, sehr gut vorbereitet auf das, dass halt die hitzigen Duell gibt. Die Argentinier sind nicht unfair gewesen, aber halt immer ein bisschen am Limit. Und das ist auch ein Teil von ihrer Kultur, von ihrem Spielkultur. Und bis auf die Aktion haben wir sehr gut mit dem Umgang auf dem Platz. Du hast gemerkt, die Schweizer sind immer auch bei zweifelhaften Situationen, wir sind gar nicht groß auf Diskussionen eingegangen. Und das ist einfach die eine Situation gewesen. Und eben, am Schluss am Ende hat es das einfach das Spiel gehört und der Breel hat sich dort besser verhalten und trotzdem habe ich Mühe, dass so eine Entscheidung, die von außen kommt, das ganze Spiel eigentlich in eine andere Bahn hineinbringt. Und da habe ich auch heute noch immer noch Emotionen und ich habe gemerkt, nach dem Spiel, wir haben es vorher ein bisschen davor gehabt, das ist für mich, ich bin wirklich nicht wie ein Trainer, sondern wie ein Fan gewesen. Ich bin hässig gewesen nach dem Match, weil das einfach mit Fußball dann für mich einfach nicht mehr viel zu tun hat.
Ich kann die Gefühle total nachvollziehen. Bei mir ist es ein bisschen in die andere Richtung gegangen. Ich bin nachher dort gehockt. Dann ist man auf die Fünferabwehr gegangen. Und dann, habe ich wirklich jede Minute oben links gezählt, wo weggegangen ist, weil ab dem Moment es hat noch einmal so einen Halbdurchbruch gegeben mit dem Amdouni und dem Widmo. Aber sonst ist ja gegen Führer einfach wirklich gar nichts mehr. Es war das Warten gewesen aufs Penalty-Schiessen. Und ich habe gedacht, kommt denn nicht irgendwann mal die Flanken auf den zweiten Pfosten vom Messi, wie sie es dort gegen die Ägypter gemacht haben, oder kommt nicht einmal der Weitschuss? Das ist so wirklich so, das Warten. Und in dieser Wartezeit habe ich gedacht, leck, das wäre der Halbfinale gewesen. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht ist es dann doch eine Qualitätsfrage. Also weißt du, der Granit Xhaka hat ja sehr abhisst reagiert, als er gefragt worden ist, die Schweizer sind auf Augenhöhe gewesen mit dem Weltmeister, hat auch schon gefunden, man hat eigentlich ihre Leistung zu wenig hoch gewertet, obwohl der Journalist das sicher als Wertschätzung gemeint hat, sondern er hat gefunden, wir sind besser gewesen. Und das ist korrekt, wenn man das Spiel anschaut, wenn man in der 60. Minute auf das Spielfeld schaut, sagt man, ja, die eine Mannschaft ist stur und die andere macht Druck. Gleichzeitig hat ein Spieler ein Kopfballgoal geschossen, wo kleiner ist als jeder Schweizer, der auf dem Platz gestanden ist. Und man holt halt die gelb-rote Karte. Das gehört halt auch, die anderen haben sie halt nicht geholt. Es ist halt, das sind so die letzten 10 Zentimeter, oder? Wo die dann entweder über die Ziellinie bringen oder das Velo klappt noch vorher zusammen, du hast eine Platte und der andere fährt noch auf die.
Mir ist es auch aufgefallen, dass sie extrem tief gewesen sind, oder? Also wirklich, man hat sich eigentlich vor dem Strafraum verbarrikadiert, oder? Und dass es eine Frage von der Zeit war, bis der Abschluss mal kommt und ein Alvarez ist ein 100-Millionen-Stürmer, oder? Dass sie den so macht, klar, ja, kann man von Sonntagsschuss reden, aber der hat es drauf. Es hat auch noch andere Spieler gehabt, die es drauf haben, was an dem Abend gegen mich nicht hergebracht haben. Es nimmt mich jetzt Wunder, als Trainer, ist das uns nur als Reporter und als Fans aufgefallen? Oder was hast du dir als Trainer in so einem Moment überlegt? Ist dann auch eine Frage, weißt, 35 Grad, Luftfeuchtigkeit extrem, vielleicht gibt es Spiele, wo wir nicht wissen, ob sie angeschlagen sind auf dem Feld und nicht mehr können wechseln. Irgendeinen Grund hat es ja, dass du dich dann dermassen zurückziehst.
Ich glaube, jetzt im Nachhinein kann man sagen, wir können mutiger sein, wir können Druck vorbringen, wir hätten mehr in die Offensive setzen können. Wenn dann nachher, und dann müssen wir auch sagen, die Argentinier sind im Umschaltspiel auch brandgefährlich, oder? Wenn sie dann über Messi und nachher in die Tiefe kommen mit dem Alvarez, oder, da hat es ein Spieler, der im Umschaltspiel eben auch sehr stark ist, und du läufst dann drin, dann würden heute genau gleiche Leute sagen, wie kannst du denn mit einem weniger nachher reinlaufen? Das würde dann wahrscheinlich noch viel grösseres Thema sein, dann. Und dann müssen wir auch ein bisschen sehen, es gibt Trainer, die dann halt wirklich, halt sagen, ich setze auf die Offensive. Und der Muri ist ein Trainer, der einen Plan in der Offensive hat, aber auch ganz klar ist in den Gegnerball. Und wir haben in den letzten, glaube 10 Spielen, haben wir ausser gegen Deutschland in dem Test in Basel, haben wir, glaube maximal ein Gegengol bekommen. Also, dass er sich dann in dem Moment sagt, hey, wir wollen wirklich gut stehen, wir wollen 3 Mengen machen, und bis auf den Sonntagsschuss, und ich meine auch der Alvarez, da gebe ich völlig recht, ist ein Top-Stürmer, aber der macht auch nicht immer so rein. Und okay, dann ist das so passiert. sonst hat man nicht viel zugelassen. Und natürlich, wenn du 120 Minuten hast und noch ein weniger und dann noch tief stehst, dann ist die Gefahr immer mal, dass etwas passieren kann. Das ist ja so. Aber wenn man jetzt im Muri seine Denkweise anschaut, dann ist das für mich völlig logisch gewesen. Und das hat nicht mit Mut oder Mutlos zu tun, für mich überhaupt nicht, sondern das ist seine Überzeugung gewesen. Er hat auch immer bei den Einwechseln oder auch bei den Anfangsformationen hat er mal etwas gemacht, was überraschend war. Es ist ja nicht so, dass er dann, dass das mutlos ist. Und das stört mich dann, wenn man das als mutlos anschaut. Geschaut wird, sondern es ist einfach sein Mindset, wo ihm der Erfolg hat mit dieser Nationalmannschaft in den letzten Jahren und wo ihm absolut recht gegeben hat. Und jetzt sagen, dass das mutlos war, das hat niemand so gesagt, aber ich habe es gelesen, dann bin ich nicht gleicher Meinung, sondern du hättest in den Penalty schießen können und weiterkommen, dann haben wir dann alle sagen, Meisterleistung, oder? Und das ist einfach so wenig gewesen. Natürlich, wenn es dann nicht ist, dann muss man sich auch mit den Kritiken oder mit anderen Meinungen auseinandersetzen, das gehört auch dazu. Aber für mich hat das eigentlich eine Logik gehabt und ist auch nicht falsch gewesen, was er gemacht hat.
Ja, der Punkt, also von meiner Seite her, ich habe mich gefragt, ob jetzt ein bisschen höher, tiefer, das ist jedem Trainer seine Sache. Was ich mich einfach gefragt habe, warum aus der Vargas so spät reingekommen ist. Also wenn die gelbe rote Karte nicht gekommen wäre, wäre er schon ziemlich früher reingekommen, so was ich Muri verstanden. Und nachher dann erst sehr spät, ich glaube erst nach dem 2-1, korrekt? Oder dort. Weil er hat doch bis dann oder, hat er eine starke Leistung gezeigt in dieser Mannschaft. Er hat Speed, den kannst du als Stürmer, den kannst du als Flügel. Ich weiß nicht, ob der Muri dann schon gedacht hat, nur noch aufs Penalty schiessen. Weil der Amdouni, das kann er, das hat er schon gezeigt.
Wobei der Ruben hat ja auch verwandelt.
Ja, aber das ist meine Frage, die ich mir gestellt habe. Ja, weil er hat doch Speed und die Argentinier haben das nicht so gern gehabt, Leute, die mit Speed kommen. Mhm. Aber sonst, ob jetzt offensiv, defensiv, ein bisschen tiefer, da denkt jeder ein bisschen anders und das muss man auch so akzeptieren.
Lass uns doch ein bisschen in die Zukunft schauen. Also zwei Punkte interessieren mich schon intern. Also es war klar gewesen, nach dem Match hat man sich eben gesagt, ob der Schiedsrichter und der VAR. Wir haben, glaube ich, noch einen Einspieler von Murat Yakin, der sagt, gegen wen sie alles geshootet haben bei diesem Match.
Die Mannschaft hat das nicht verdient, auf die Art und Weise auszuscheiden. Wir haben nicht nur gegen ein großes Argentinien gespielt oder gegen den Weltmeister, wir haben gegen knapp 70.000 argentinische Fans gespielt. Wir haben gegen den Schiedsrichter und gegen den VAR gespielt. Ich glaube, das sind einiges zu viel.
Ist klar, dass man gegen außen sagt, ja, wir sind, oder es ist der Schiedsrichter, also der VAR ist blöd, die Regeln ist blöd, kann man alles blöd finden. Aber wenn man jetzt im Flug zurücksitzt und sich nochmal überlegt, eigentlich sind wir ausgeschieden wegen einer Schwalbe auf höhere Mittellinie. Was kann das in einer Mannschaft? Also, weißt du, geht man da, sagen du, Breel, das nächste Mal kannst du es sein, oder sind einige vielleicht ein bisschen hässig, oder, schafft man das? Also, ich habe zum Beispiel der Gregor Kobel und der Manuel Akanji sind nach dem Spiel schon sehr klar auf das Turnier abschließen gesehen mit, wir sind stark gesehen, wir können stolz sein auf die Leistung, und das können sie auch. Also, sie sind für mich die bessere Mannschaft gesehen bis zu dieser gelb-roten Karte. Oder kann das noch irgendwie etwas, weißt du, in einem Team?
Ich glaube, grundsätzlich hast du die Emotionalität jetzt nach dem Spiel. Oder? Wenn du aussteigst wie gegen Portugal, wo du einfach da bis dort unterlegen siehst, und dann ist auch Diskussionen, Aufstellung oder was auch immer. Aber das ist einfach Portugal, da hättest du wahrscheinlich an dem Tag mit so oder so können spielen. Die sind einfach besser gewesen, wir sind angeschlagen gewesen, wir haben die Pace nicht mehr können weitergehen, was es gebraucht hätte. Und jetzt bist du so noch dran, und das sind so kleine Sachen, aber es sind viele Sachen, die dann durch den Kopf gehen. Ich glaube, am Schluss bist du ein Team und es gibt Fehler und das ist jetzt bitter gewesen. Ich glaube, die Mannschaft hat sich mehr aufgeregt, dass man das so entschieden hat und weniger auf den Breel. Natürlich weiss der Breel selber, dass das ein Seich gewesen ist und aber das ist ein Teil von der Mannschaft, der halt jetzt in dem Moment nicht das Richtige gemacht hat. Aber er hat so viel fürs Team schon gemacht gehabt. Ich glaube nicht, dass das intern ein grosses Thema gewesen ist, gegen den Breel. Ich glaube, viel mehr können einem alle Situationen nochmal durch den Kopf, wo vielleicht eben den Vorteil können holen. Ich denke, es geht auch, ist auch ein Thema, was ist denn beim 1-0 gewesen? Oder? Dass man gewusst hat, der Ball spielen sie da vorne rein und man hat es nicht können verteidigen. Das ist sicher auch etwas, was in der Mannschaft nochmal besprochen wird und wo einem auch aufregt, oder? Wenn du weisst, dass so etwas kommt, das Valetti hat es in der Halbzeit gesagt, wir haben gewusst gehabt, dass das eine Variante ist und man hat dann die Lösung nicht gehabt, dann regt es natürlich alle auf, weil du hast sicher davor geredet und hast trotzdem nicht können unterbinden. Und das ist etwas, wo wahrscheinlich genau gleiches Thema ist wie die Situation dann mit der roten Karte.
Wo übrigens man gell, dass sich ja auch hinter dem Brillführer schleicht, oder? Wo irgendwie sich über die rechte Schulter schaut und dann kommt er aber blöderweise über die linke Schulter.
Ich finde es, ich habe zwei Sachen. Ich finde es sehr löblich von der Mannschaft, dass kein einziger kennen, weder in der Mixzone noch sonst im Live-Interview mit dem Finger auf den Brill gezeigt hat. Auch die Reaktionen, gerade direkt, wenn er vom Platz ist, wo sich etwa sechs Leute um ihn kümmern, das spricht dafür, dass das Team zusammensteht. Also, dort finde ich wirklich, also, das ist, irgendeiner hat Fokus.de geschrieben, die Schweiz hat nur blöde Ausreden gehabt und alles. Aber ich finde, das kann man ja auch so sehen, dass sie sich wirklich zusammengestellt haben und ihm keinen Vorwurf machen. Ob es intern in der Garderobe oder beim Rückflug vielleicht einmal das noch miteinander anschauen, ist noch ein anderes Thema. Aber, dass man in der ersten Reaktion, da erkennt man ja mal auch viel, wie reagiert ein Spieler drauf, wenn so etwas passiert. Ich habe keine einzige Geste gesehen gegen ihn. Der zweite Punkt, jetzt muss man mal schauen mit der Standardsituation. Der Breel hat, der Gemayli, unser Blickexperte, WM-Experte, hat gesagt, Portugal hat sich einen Standardtrainer dazugeholt von Arsenal, meines Wissens. Das finde ich dann einen spannenden Ansatz. Und ich glaube, das muss man dann vielleicht wirklich mal in Zukunft anschauen. Wer entscheidet das? Ist das der Goalie-Trainer, der das entscheiden muss? Oder darüber reden? Oder findet man da nicht irgendwie einen anderen Spezialist, der sich mit dem könnte, offensiv wie defensiv auseinandersetzen? Das wäre für mich ein Ansatz, weil, ja, es bleibt zurück, sehr ärgerlich, dass man nach kurzer Zeit einen Standard-Gegentreffen kassiert und eigentlich sich das erste Mal in Schwierigkeiten bringt. Also ich sehe dort bei einer sehr guten WM ein Steigerungspotenzial.
Also ich glaube schon 25 Leute im Staff drinnen, oder? Also vielleicht könnte man da noch irgendwie... Also
ich kann man den Assistent vom Koch...
vielleicht auch noch eine Idee. Ja gut, aber Standards sind ja... Also das wissen die ja viel besser. Standards kann man ja gut sagen, ja gut, am Schluss ginken wir noch fünfmal der Freistoß in die Mitte, oder? Also wenn du willst auf Standards setzen, dann musst du das intensiver machen. Also, weißt du, auffällig ist ja gewesen, glaubst du, nie ein Schweizer nach einem Schweizer Eckball oder Freistoß je auch nur in der Nähe vom Ball gewesen, oder? Das ist immer sofort abgewehrt worden. Nie eine Halbchance gegeben daraus.
Punkt 1 vom Sven. Also, dass die Schweiz, dass unsere Nationalmannschaft so weit gekommen ist, finde ich, hat das mit der Gruppendynamik zu tun, sie sich entwickelt haben. Und dass sie schon lange zusammen sind. Weil wir haben nicht die Breite, was andere Länder haben. Und das haben sie wirklich hervorragend gemacht. Punkt 2, Standard, ja, dort sind wir momentan schwach. Wie offensiv, wie auch in Defensiv sind wir anfällig. Oder vorher geht nicht viel. Aber hat das jetzt mit einem Standardtrainer, hat das mit Qualität auf dem Platz zu tun? Haben wir die Spezialisten momentan dazu? Ja, über das können Sie sicher diskutieren, jetzt in der Nähe, wenn Sie dann heimkommen und die nächsten Wochen. Aber, ich glaube, wenn, der Punkt eben wegen Breel und das hat unsere Nazi wirklich hervorragend gemacht, als Team auftreten. Ja? Es ist auch nicht einfach gegen Bosnien, nachher dann gegen Algerien. Algerien hat auch am Anfang gezeigt, wie es Fußball geht, aber sie sind ruhig gewesen, sie sind als Mannschaft und Kolumbien genau gleich. Provokation hin, die Mannschaft ist ruhig gewesen, das zeigt, da ist ein Team rum. Und darum finde ich es hervorragend, was die Mannschaft gemacht hat gegenüber dem Breel. Ja, sie haben dann wieder reingezogen. Ja, hast die rote Karte, wir spielen mit einem weniger, aber du, wir sind auch da. Und das ist super.
Also, es war ja noch interessant, das Penalty-Schiessen. Weißt, wenn wir darüber reden, was nehmen wir mit in die Zukunft? Ich habe das Gefühl, genau dort haben sie ja den Hebel angesetzt. Das war für mich viel orchestrierter gewesen. Da hat jeder genau gewusst, was er macht. Man hat kein Theater gehabt bei der Spielerauswahl. Man hat irgendwie die Abläufe einstudiert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, gut, ist jetzt gut rausgekommen, jetzt weisen wir auf das hin. Aber ich habe das Gefühl, dort hat man doch etwas rausgenommen zum letzten Penalty-Schiessen. Oder? Also man nimmt, glaube ich, schon aus einem Turnier gewisse Erfahrungen mit und das zeigt, dass der Betreuer Stab aktiv ist, dass sie da dynamisch sind und nicht einfach sagen, ja, Penalty-Schiessen ist Glückssache was ich etwas vom Grössten, die grösste Erfindung ist im Fußball, dass man das als Glückssache bezeichnet. Ich glaube, das kann man schon ein Mindset entwickeln und das richtig umsetzen, ob es dann nachher so rauskommt wie gewünscht. Klar, das weiss man nie. Aber man kann auch ein paar Fehler machen mit einem Penalty schiessen. Wenn man schon Diskussionen hat, bevor es losgeht. Oder wie die Deutschen das vor Live-Millionen-Publikum gezeigt haben. Und darum glaube ich, dass man aus diesen einzelnen Sachen, die Standards, die du ansprichst, ich meine, wenn man da von Nuancen redet, also ja, das wäre so eine Nuance.
Es ist am Schluss, am Ende ist natürlich ein Spiel, wo 50-50 ist, ist halt dann oft, wo über einen Standard entschieden wird. Und es ist sicher ein Kritikpunkt, oder? Ich will nochmal den Teamspeed ansprechen, weil, wir sind in die WM reingegangen gegen Katar. Ich habe gesagt, es ist gut, wenn wir gleich einen Goal schiessen. Haben wir aber gemacht, aber eigentlich hat es nicht so gut da, weil die Mannschaft ist total in einer Sicherheit drin gewesen. Und je länger das Spiel gegangen ist, hat man sich dann eigentlich gesagt, ja, die haben wir im Griff. Und ist bestraft worden für das. Aber was nachher passiert ist, das passiert eben nur in einer Mannschaft, wo sich wirklich einig ist, wo jeder für den anderen einsteht, oder? Wir haben Bosnien gehabt, das ist dann nicht so ein einfaches Spiel gewesen. Und hat dann wirklich abgeliefert. Auch hat müssen Geduld sein, die sind tief gestanden, die haben 3 Mann gemacht. Und man hat wirklich klar gespielt. Der Sieg ist völlig logisch gewesen, aufgrund von dem, wie die Mannschaft agiert hat, oder? Also, man ist im Vertrauen geblieben gegenseitig, man hat bespielt, bis man das 1-0 gehabt und dann ist es eigentlich dann ins Rollen gekommen. Und so ist es nachher auch weitergegangen und der Teamspirit ist wirklich hervorzuheben. Und nochmal die Standards. Das ist sicher etwas, was wir jetzt in der Analyse aufarbeiten müssen. Ich habe auch schon Situationen gehabt, wo man sehr viel in diesem Bereich trainiert hat und trotzdem ist dann nicht viel rausgeschaut. Dann denkst du, Kopfdeckel, jetzt hast du das im Training wieder angeschaut und der Laufweg und dort muss der Ball ankommen. Und dann hast du wieder mal Situationen, wo 2-3 Standards reinmachst und hast es gar nicht so thematisiert. Schon, wo mit Positionen sind, wo man anspielen will, aber hast auch nicht allzu lange vielleicht das Training gemacht und trotzdem ist es gekommen. Ich glaube, sie sind je länger das gegangen ist und nicht rausgeschaut und je mehr es ein Thema geworden ist, ist es dann einfach auch nicht, hat's nicht angehängt gehabt. Aber die anderen Bereiche, oder? Wir haben in der Offensive, wir haben einen Gegner können bespielen, wo tief gestanden ist, wir haben kein Umschaltspiel. Also die Mannschaft ist so gewachsen, dass sie eigentlich alle Spielphasen kann nutzen für sich, oder? Und dann ist das halt mit den Standards jetzt das, wo man einfach mitnehmen kann, wo man sicher nächstes Mal besser machen kann. Aber es hat so viele Sachen, die einfach auch gut sind. Und
also, wenn du es gerade so sagst, ich hab auch gedacht, in dieser zweiten Halbzeit gegen Argentinien, wie selbstverständlich, dass die Mannschaft das Spiel spielt. Ihres Spiel und eben schneller, oder? In der ersten Halbzeit haben wir schon das Gefühl gehabt, die Argentinien haben ein Goal geschossen und haben sie gesagt, weißt du was, je langsamer das Spiel ist, desto besser für uns. Und die Schweizer haben es wie nicht gerade geschafft, zu beschleunigen. Aber in der zweiten Halbzeit hat man das wirklich drin gehabt. Und da hast du gemerkt, okay, die Mannschaft die kann verschiedene Sachen. Und das haben wir schon vor dem Turnier gesagt. Eben, ich will jetzt nicht wiederholen, was du gesagt hast. Das Problem ist jetzt ist das Turnier fertig. Und das nächste kommt erst in 2 Jahren. Und was man blöderweise nicht machen kann, ist Gefriertruhen aufmachen, alle Spieler reinstellen, dann bleiben die schön frisch. Und altern auch nicht, sondern die sind halt an der Euro sind sie halt alle 2 Jahre älter. Und das Durchschnittsalter von dieser Mannschaft ist jetzt schon 30 auf dem Platz. Und du hast Granit Xhaka, der dann 35 ist, Ricardo Rodriguez, der dann 35 ist, ich glaube, Remo Freuler ist schon 36. Und jetzt ist es also die Frage...
Jetzt machst du noch ein bisschen älter.
Es sind alle noch sehr knusprig, aber ich meine in zwei Jahren, also du kannst ja sagen, okay, ich meine Nations League und Qualifikation und so, aber also, du musst ja schauen, wie alt ist das Team, wenn es in 2 Jahren auf dem Platz ist. So. Machen wir da jetzt einen Umbruch oder wie? Und hat man als Trainer überhaupt Bock, so einen Umbruch zu machen, als Nationaltrainer? Weil du wirst eh nur an den Resultaten gemessen, oder? Also, solange die Resultate kommen und der Verband sagt, aber vielleicht, du wärst vielleicht doch mal gut, wenn wir mal jemanden hätten, der unter 30 wäre im Spielfeld. Ich finde das jetzt noch eine knifflige Situation. Und dann hat man den Remo Freuler, der vor dem Turnier mal so hat durchblicken, ja, das war jetzt mein letztes Turnier und jetzt aber nach dem Match hat er plötzlich gefunden, nein, also sehe ich da schon nochmal an einer Europameisterschaft.
Ja, aber das macht jetzt jeder Spieler. Oder ich glaube, das Wichtigste ist jetzt für den Muri und seine Leute, ja, dass sie die Analyse machen. Und das werden sie machen. Ich kenne den Muri genug. Und ich glaube, jetzt kommt etwas, für mich als Trainer kommt jetzt etwas Schönes in dem Sinn, dass man mit gewissen Spielern, wichtige Spieler von der Mannschaft, mal an Tisch sitzt und die nächsten anderthalb Jahre oder ein Jahr auch ausnützt als Trainer und auch Jüngere mal laufen lassen, zum schauen, sind die schon so weit? Oder können die sich entwickeln? Haben die das Potenzial? Weil von einem Freuler weiss ich es. Von einem Granit weiss ich es. Oder? Aber Position zum Beispiel hinten links, hinten rechts, was passiert dort in Zukunft? Haben wir solche Spieler, die wir jetzt könnten anschauen, analysieren und ihnen auch das Vertrauen und die Zeit geben, um sich zu entwickeln? Das ist ein Vorteil, der jetzt passieren kann. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man intern das diskutiert, was man machen will. Und dass all dahinter stehen können. Sonst kommst du in einen Teufelskreis und nicht solltest machen, weil die Mannschaft hat ein Turnier gemacht, das grossartig ist. Und ich würde das nicht kaputt machen, sondern versuchen, gewisse Junge da die Chance zu geben, um in die Gruppe reinzukommen.
Ja, finde ich einen entscheidenden Punkt. Weil ich glaube, in dieser Mannschaft stecken etwa 4 bis 5 Turnierteilnahmen. Also, das Gerüst hat zusammen extrem viel erlebt.
Ja.
Jetzt die historische WM. Und jetzt sehe ich den Muri als Moderator. Das muss er moderieren. Und wenn du den Spieler, mit den Spielern einen Weg findest, wo sie mitgehen können, dann bist du sicher auf der richtigen Richtung. Wenn du einen Alleingang machst, riskierst halt, dass die Seilschaften auseinanderbrechen. Und das sind natürlich sehr vernetzte Spiele. Ist ja logisch, wenn es 100 Länderspiele zusammengespielt hat, das weißt du früher aus deiner Zeit selber. Da hast du Spiele, die näher sind an deiner Seite und solche, die du findest, wenn die nicht mehr dabei sind, dann sind sie halt nicht mehr dabei. Aber das haben ja die Spieler da, der Granit, der Ricky, der Freuler, immer wieder betont, wie näher sie zusammenstehen. Und wenn du das da einfach so moderierst und sagst, ja gut, du bist einfach nicht mehr dabei, auf alle Fälle brauche ich dich dann aber wieder, wenn dann Quali anfängt. Ich glaube, dann hast du verloren als Trainer. Das ist ja eh klar. Und Nations League ist ja, glaube ich, das erste, oder? Und die letzte Nations League hat man ja eigentlich nicht können ausnutzen, um sich vielleicht mal mit einer anderen Formation noch ein bisschen einspielen, sondern man ist mit dem Stammekippen runtergefallen, weil es in einer Phase war, wo der eine oder andere in der Meisterschaft noch gefordert war und vielleicht jetzt nicht den Hauptfokus gehabt auf die Nations League. Also, ich glaube, der Weg wird jetzt zum spannendsten, zum gefährlichsten und vielleicht auch zum spektakulärsten, wo der Muri in seiner ganzen Amtszeit erlebt hat, dass er da den Weg findet, mit den Leuten zusammen in die richtige Richtung zu wechseln, weil ich bin überzeugt, der Umbruch macht sicher nicht während der EM-Quali. Das ist jetzt, da gibt's auch keinen Grund. Die Mannschaft funktioniert. Aber dass du ein Backup entwickelst und dass du vor allem so einen Ardon Yashari kannst eine Zukunftsperspektive bieten, die Hand und Fuß hat, weil er sagt ja bei uns im Interview zu Recht, irgendwann fängt dann Zukunft mal an. Also ich kann nicht 4 Turniere mitmachen und bin einfach immer in der zweiten Reihe. Und irgendwann muss ich können auf meiner Position die Qualitäten ausspielen. Dann kommt es noch ein bisschen darauf an, was machen die Backup-Spieler, sind die in den Clubs gesetzt? Weil Gratisplätze gibt es in der Nazi auch nicht, oder? Nur weil einer 33 oder 35 wird, dann heisst es ja nicht, dass er automatisch einen Schritt zurück machen muss. Also ich finde es mega spannend und es hat ein paar wirklich entscheidende Personalien, die dort am Tisch sitzen müssen, oder?
Also ich sehe es überhaupt nicht problematisch im Moment, eher in 2 Jahren, weil dann nachher wird gefragt, was wir mit dem Granit oder auch mit dem Feuer. Ich bin völlig gleicher Meinung. Der Yashari, den müssen wir jetzt auch von Druck aufsetzen und Schritt für Schritt in die ersten 11 Wellen kommen oder können kommen. Aber man kann nicht, werden wir eh nicht vorbeikommen. Gar nicht hat so einen Impact auf das Team, sei es auf dem Nebenplatz. Und auch da immer wieder mal die kritischen Stimmen. Da werden wir mal sehen, wenn er nicht spielt, was dann effektiv fehlen wird. Das ist völlig klar. Aber im Moment, der wird sicher die EM nochmal machen. Ich finde, wir haben den Umbruch ja schon eingeleitet. Wir haben sehr, sehr viele junge, hungrige und gute Spieler. Ich meine, ein Vargas ist jetzt noch nicht alt. Wir haben einen Nakafor, der jetzt nachgekommen ist. Ein Doi, der noch jung ist. Also wir haben vor allem in der Offensive, haben wir, der Umbruch ist ja eigentlich jetzt fließend gesehen in den letzten 2 Jahren. Und klar, die Außenverteidigung so entschieden ist genau, was du sagst. Dort sehe ich auch, dort müssen wir Spieler finden. Er muss nochmal einen Schritt weiterentwickeln. Er hat sicher Möglichkeiten, um dort zu spielen. Und auf der rechten Seite, ob jetzt der Silvan nochmal eine Ehe macht, mal schauen. Keine Ahnung. Aber wir müssen dort Spieler finden, die nachrücken tun. Und das sehe ich im Moment noch nicht so klar.
Also Pritschki, ATKM werden rechts, oder? Das wäre so, müssten wir mal
probieren.
Ja, richtig, probieren,
das ist klar. Aber sie haben jetzt noch keine Rolle gespielt und die müssen wir jetzt noch dazu nehmen. Wird sicher auch der Plan sein, oder? Aber ob sie dann in zwei Jahren schon die Rolle können haben, dass sie dann effektiv, ja, das ist jetzt die Frage. Ich weiss nicht, was der Ricky macht, ob er nochmal dabei wird sein. Und natürlich, er ist auch wichtig für das ganze Team, oder? Aber dort ist sicher in den nächsten zwei Jahren schon Bedarf da, wo man muss forcieren. Oder?
Ja, aber ich glaube, der wichtigste Punkt, Patrick, ist das, was vorhin Sven gesagt hat. Es ist wichtig, dass man intern Verbandsleute mit dem Nationaltrainer, mit den wichtigen Spielern, dass man wirklich ehrlich und klar am Tisch ist. Wir wollen ja alle stärker werden. Mhm. Es ist hervorragend, was jetzt momentan passiert. Aber wir dürfen nicht meinen, es geht von selber. Ja. Du weißt, wie es ist als Trainer. Ja, es ist alles gut. Und dann verschlafst du ein, zwei Positionen. Und dann hast du einen Fall wie Deutschland. Sind wir doch ehrlich. Deutschland hat eine Breite, die brutal ist. Aber sie haben keine Mannschaft, weil sie das Gefühl hat, jeder ist nicht ersetzbar, der ist das und dieses.
Ja, ja.
Ich glaube, wir haben nicht die Breite, was andere Länder haben, aber wir haben viel gute, junge, talentierte, die innen auch Zeit geben und vertrauen und das musst du jetzt ausnutzen.
Also ich glaube einfach, also was du sagst, Captain-Position ist für mich absolut indiskutabel. Da gibt es für mich nicht ein Fragezeichen. Der Granit führt das Team, nicht nur auf dem Feld, er führt es auch neben dem Feld. Es gibt diverse Ebenen, wo er aktiv ist, wo vielleicht die Leute gar nicht mitbekommen, wo dann Spiel schauen. Ich glaube, Deutschland hat sich die Hände abgelegt, wenn sie so einen Spieler gehabt hat. Ich würde sagen, er hat fast jeder Mannschaft von der Welt hat einen Platz. So wie er auftritt, hat nochmal allen alles gezeigt in der Premier League. Der ist absolut auf dem höchsten Stand nach wie vor.
Ja, jeder, 100%. Ja.
Oder? Und das ist die Führungsfigur. Und als Trainer, würde ich mir auch keine Sekunde Gedanken machen. Ja, wie machen wir das? Wer könnte das führen? Das muss sich ja sowieso ergeben. Du kannst ja nicht einen Führungsspieler einfach holen und reinpflanzen. Das wächst ja. Aber am Ricky seine Position klar. Dort kommt es auch eben darauf an, was hat er überhaupt vor? Ich weiss es nicht. Das weiss, glaube ich, niemand, oder? Ich weiss, also er
also nicht. Der Tobi hat eine Geschichte gemacht, ja. Wo auch, ich glaube, so wahnsinnig relaxed. Also, er hat ja keinen Club,
so Moment,
aber, ja, da kommt dann schon einen und so, oder? Und dann.
Ich glaube, das jemand dann, kommen wird, ja, hat ein super Turnier gespielt.
Dann schauen wir dann weiter.
Ich würde nicht so tun, als wäre ein 32-Jähriger absolut nicht mehr einsetzbar auf so einer Bühne. Da gibt's ja andere Nationen. Der Weltfußballer, der Vierfach, ist 39, oder? Also, nicht, dass jetzt, ich erwarte, dass man mit 39 immer noch hinten links verteidigt, aber gleich, es ist ja nicht so, dass man mit 32 das Ablaufdatum erreicht hat. Das finde ich irgendwie, das ist auch so ein bisschen eine Schweizer Diskussion. Aber nochmal Giri, klar, es gibt hinten dran Spieler, die drücken, aber auch nicht en masse. Hm. Aber ein Yoshari, für den muss man irgendwann einen Plan können entwerfen, wo Hand und Fuß macht.
Der Epischer ist auch noch unter 30 und der hat auch bewiesen, dass er ein wichtiger Teil in diesem Team innen ist. Ja, Schari kommt und ich meine, der Sanchez, der wird jetzt auch eine Rolle spielen in Zukunft. Das ist auch für mich ein außerordentlicher Spieler, wo man jetzt nicht mitgenommen hat, wo man auch begründet hat, aber jetzt auf die neue Kampagne an, wird er, also es würde mich überraschen, wenn er keine Rolle wird spielen oder in diesem Team, also nicht würde zustoßen.
Und Manzambi ist ja so ein Beispiel. Vor zwei Jahren haben wir über ihn nicht geredet, oder?
Also vor einem Jahr haben wir nicht über ihn geredet.
Ja, vielleicht gibt es so. Philipp Degen hat schon früher lanciert, aber der lanciert alle. Nein, der Manzambi, Fachleute haben wahrscheinlich gewusst vor zwei Jahren, was der für ein Potenzial hat. Und die grosse Masse hat es jetzt erfahren. Ich meine, Das kann ich auch einen anderen Spielertyp wie er noch auftauchen. Müssen wir vielleicht auch mal anschauen, oder? Wenn man die Nachwuchsbewegung anschaut, was kommt denn da noch? Also, die Engländer zum Beispiel, die haben in den letzten 5-6 Jahren auf allen Stufen den WM-Titel geholt. Wir haben ihn einmal geholt, 2009, und leben heute noch davon. Oder? Und die U17, wo wir gesehen haben im letzten November, auch dort hat es ja spannende Spieler drin, die sind im Viertelfinale rausgefallen gegen den nachmaligen Weltmeister Portugal. Also es ist ja nicht so, dass hinten dran einfach gar nichts mehr rum ist, dass die Mannschaft in sich lebt und geniessen wir es. Und wenn es dann vorbei ist, fallen wir zurück in die Zeit der ehrenvollen Niederlagen. Also es ist ja schon, Potenzial ist da, einfach nicht en masse.
Ja, darum sage ich ja, das Potenzial ist, wie du sagst, U17, U19, U20, U21, wir haben interessante Spieler. Jetzt geht es darum, wie tun wir sie integrieren. Mhm. Und die Spieler selber, die Jungen, die müssen verstehen, dass mit Leidenschaft, aber ich muss auch Ecken und Kanten haben, ich will in die Mannschaft rein. Die anderen haben es heute gezeigt. Ja? Ein Chaka hat das müssen, wie lange haben wir? Wie lange reden wir über einen Granit? Seit wann? Seit wann hat er sich entwickelt, Patrick? 10 Jahre? Ja. Hat er müssen, ist jetzt der Leader, der grosse Leader. Ja? Ein Freuler, genau gleich Akanji, genau gleich Elvedi. Also, wir hätten Potenzial rum, wo für die nächste Zeit kommt. Aber die Leute, die Spieler, ein Yashari, egal, ein Manzambi oder ein Pritschki und all wie die heissen, ja, die müssen auch verstehen, um dort reingehen, muss ich das Herz und die Leidenschaft
haben. Wüsstest du, mein Yashari, wenn du kennst dich aus in Mailand. Er ist bei Milan und er hat mir gesagt, Sven, da spürst du jeden Tag, wo du bist, dass das ein Gigant ist. Vielleicht wird das in der Schweiz einmal nicht so ganz wahrgenommen, oder? Da sind 30 Journalisten permanent dran, permanent und jede Regung, die er macht, aufzeichnen. Es gibt etwa Millionen von Tifosi, die sich für den Club interessieren, die Druck machen. Es gibt eine Investorgruppe, die Milliarden umsetzt, die Druck macht. Was würdest denn du ihm raten für die Zukunft, weil das ist ja der Schlüssel. Wir können schon darüber reden, man muss ihm einen Plan herlegen, aber er muss ja, der Schlüssel ist der Verein, oder?
Was der Schlüssel ist der Verein. Ja, klar, AC Milan ist, also ich glaube, AC Milan vergleiche ich mit Bayern München. Also auch wenn Italien ja der Weltmeisterschaft nicht dabei war in den letzten Jahren und das, aber wir reden von einem AC Milan. Das ist mit Juventus, mit Inter Mailand, das ist Top-Top-Niveau. Ja, und ich glaube, für ihn ist wichtig, dass der Verein, der Trainer, hinter ihm steht, dass er permanent spielen kann. So wird er auch stärker. Und dann gibt's auch wieder die, warum ist der Granit in der Situation, wo er jetzt ist? Er hat Persönlichkeit, er hat Leidenschaft, aber das Wichtigste ist, überall, wo er war, in Gladbach und wo er, ja, ist er Stammspieler gewesen. Nur so wirst du stark. Ja, so wirst du auf dem Platz, neben dem Platz, in der Persönlichkeit stark. Und das ist das, was jetzt der Yashari braucht. Er braucht den Verein, er braucht den Trainer. Den Verein hat er. Jetzt braucht er den neuen Trainer, den Amorin, der auf ihn setzt. Weil Milan ist, ja, das ist genau gleich wie Bayern München. Wenn du gehst aufs WC, dann weiss jeder Journalist, der geht aufs WC. Und das heisst, da ist Respekt dahinter. Weißt du, das heisst, sie interessieren sich.
Und das ist der Schlüssel, oder? Für die, die nachstrassen.
Lass uns doch noch schnell, wenn wir gerade von grossen Clubs reden, also Johan Manzambi hat es geheissen Newcastle. Und jetzt ist aber offensichtlich irgendwie das Flugi umgeleitet worden. Und es geht nicht in den Norden, sondern es geht in die Midlands zu Aston Villa. Scheint's. Wobei, vielleicht kommt ja dann nochmal einer, oder? Und legt nochmal 10 Millionen oben drauf, oder? Also vorher 60 heisst, jetzt ist es mit Bonus für 70 Millionen Euro, also 65 Millionen Franken. Wenn er zu Aston Villa geht, wäre er der Rekordtransfer von ihnen. Was man denkt, was für ein englischer Club ist das? Aber die sind halt bis jetzt noch nicht so wahnsinnig Geld umeinander gebülfert. Unai Emery, im Schnitt, jetzt hat er keine Chance zum Europa League zu gewinnen, weil sie müssen in der Champions League starten, aber im Schnitt gewinnst du sonst die Europa League mit ihm. Ist ein Trainer, der sehr auf Ordnung achtet und sehr auf, zuerst mal Safety first und dann vorne machen muss mit der Qualität der Spieler, ob jetzt böse gesagt. Ist es ein guter Club für ihn und den Trainer? Ich hatte gedacht, wenn man immer sagt, ja, also jetzt während der WM ist ja immer so ein bisschen, was ja schräg ist für eine Schweizer Nationalmannschaft, ist immer so ein bisschen mitgeschwungen. Ja, jetzt haben wir zwar einen, wo alle Goal fallen, wenn er auf dem Platz ist, aber ja, defensiv ist er halt so ein bisschen, oder? Denke, ja gut, also fallen ja mal Goal, wenn er auf dem Platz ist. Meinst du, der Unai Emery ist einer, der dann ihn zwar lässt, vorne umeinander springen, aber trotzdem sagt, du weißt, bei Ballverlust wären wir dann da und dann wären wir da und nachher wäre gut, wenn du dann in dieser Phase da wärst, so.
sicher. Also er wird das auch hundertprozentig annehmen. Ich habe ja Aston Villa dort, wo wir mit IB im Champions League gespielt haben, im Detail analysiert und memorisiert Wege immer auch ein bisschen verfolgt, weil ich das sehr interessant finde, die Art und Weise, wie er spielt. Und genau, natürlich ist defensiv ein wichtiger Teil, aber sie haben natürlich auch offensiv unglaubliche Argumente, weil die Laufwege von den Stürmern, die sind schon sehr, sehr interessant und da wird er sich wohlfühlen und er wird auch natürlich müssen der Gegnerball seinen Teil dazu beitragen, aber das muss man auch sagen, in Freiburg, wo er zentral gespielt hat, hat er das auch gemacht. Also es ist nicht so, dass er nur für das Offensive zuständig war. Und dort ist auch, wird auch viel Wert gelegt, dass man auch Gegnerball gut schaffen tut. Dass er dort sich noch entwickeln kann, klar. Und dann kann es sicher ein sehr guter Schritt sein, wenn er das macht. Und ich glaube, das ist ein Team, wenn ich sehe, individuell die Mannschaft und wie sie denn sich eben entwickelt hat, jetzt unter dem Emery, wie sie spielen, finde ich das eine sehr interessante Adresse für ihn.
Man hat ja gesagt, was allzu hoch rauf wäre, vielleicht keine Ahnung. Also, wenn du in der Premier League gerade in den Top-Top-Club gehst, dann kann es sein, shootest zweimal nicht richtig gut, dann bist du wieder auf der Bank. Aston Villa ist so, aber die wären in die Top 5 rein, aber so.
Aber also das ist ein Top-Top-Club. Also natürlich jetzt von der, hast du Arsenal und City und einfach die absoluten, die grossen Namen, aber Aston Villa ist ein Top-Verein, wo in ganz Europa, wo man sieht, dass gegen alle, die die spielen, also auch Bayern München, wenn sie gegen die spielen, nehmen sie total ernst, oder? Und wie gesagt, die Art und Weise, wie sie spielen und die individuelle Zusammensetzung von der Mannschaft, das ist, ich sage, wenn es dann so weit kommt, das wissen wir ja noch nicht hundertprozentig, aber wenn er dann hierher gehen kann, dann geht er zu einem Top-Verein.
Zu einem Top-Verein, aber eben, wo noch nicht, weißt du, so eben medial ist, also natürlich, es ist Premier League und dort ist die Medienaufmerksamkeit ist hoch, aber es ist nicht City, es ist nicht Liverpool, es ist nicht United, wo United ist ja wurscht, ob sie um den 18. Platz shooten oder um den 1. Es ist einfach immer Tohuwabohu und 200 Journeys unterwegs. Also von dem, weißt, ist das ein guter Ort, wo man wachsen kann?
Ich habe schon die letzte Sendung, die wir zusammen gemacht haben, ich habe es gesagt, es wäre noch nicht für ihn noch nicht gut, wenn er in einen Top-Top-Verein reingeht. Ja, das erste Mal, wenn er jetzt wirklich Transfersumme, wo, wenn die Zahlen stimmen, ist enorm für ihn. Ja, und für seine Erfahrung, für sein Alter, wo er jetzt dort ist, ich finde, das wäre top für ihn. Ja.
Was mich einfach noch würde interessieren, bei ihm, wie geht er damit um, die Erwartungen steigen jetzt, ja, oder?
Ja.
Wir haben Ansprüche. Er war der Posterboy von der Schweizer Nationalmannschaft gewesen. Wir haben ihn vorher nicht gekannt. Er hat viel Rückenwind gehabt. Wir haben vorher von Breel geredet. Der Breel ist seit Jahren der Leistungsträger, der alles auf sich nehmen muss, der auch immer wieder mal in den Schlagzeilen ist. Die Schlagzeilen werden vielleicht auch beim Mansambi mal kommen, vielleicht dann ein bisschen weniger freundliche Schlagzeilen. Ist nicht ausgeschlossen, wenn er dann ein paar Mal nicht trifft oder sich sonst mal etwas leistet. Dann bin ich dann einfach gespannt. Ich kenne ihn wirklich nicht. Ich weiss nicht, was er für ein Sumpf hat. Der Bruder ist, glaube ich, auch noch im Management tätig, hat einen Berater, der die Agentur gewechselt hat. Wenn dann einfach all diese Sachen zum Vorschein kommen, was dann ist, ist dann die Leichtigkeit noch da, das Unbekümmerte, das auch, er kann einfach mal machen, oder fängt dann dort an, also werden wir dann dort noch neue Seiten von ihm kennenlernen, oder? Das wissen wir jetzt alles noch nicht. Es ist bis jetzt einfach kometenhaft aufwärts gegangen, dass er den Weg so gewählt hat zu Freiburg und jetzt eben nicht zu einem Top-Top-Club, sondern zu einem sehr guten Verein in England. Das spricht für ihn, das spricht für sein Management, das ist alles super. Aber das, da bin ich dann einfach noch drauf gespannt, wie er mit dem dann umgeht. Und dann fängt es an wirklich spannend werden, oder?
Also, ich glaube, Sven, da kann das aus meiner Erfahrung sagen, wenn dann nicht die ehrlichen, guten Leute um dich herum hast, dann wird ihm das Problem reinkommen. Das ist das, was ich dem Florian schon gesagt habe. In ein Loch kommt er dann irgendwann, weil der Druck wird jetzt gross. Weltmeisterschaft, und er gespielt hat, alle auf ihn. Jetzt kommt der Transfer, wenn sie so sein, mit dieser Summe. Und wenn du dann, und das, du kannst nicht immer top, top spielen. Es wird einmal die Phase kommen, das kennen wir.
Klar.
Und wenn der nicht die ehrliche Unterstützung hat, der Burst, ja, dann kannst du sehen, dass er dann plötzlich in ein Loch hineingeht, wo nicht einfach wird sein.
Du weißt es, wir Medienschaffenden, wo dann um dich herum sind, wenn es schön Wetter ist.
Ja, ist klar.
Und wenn es nicht so schön ist und wenn es regnet, sind wir ja dann auch da.
Ja, ja.
Stellen dann die unbequemen Fragen.
Ja.
Und Ich habe die Nazi lang begleitet, oder? Ich habe dann gesehen, wie sich die einen verändern, wenn die Mediallandschaft nicht ganz so wahrnimmt, wie sie es selber wahrnehmen, mhm. oder? Dass sie sich dann plötzlich irgendwie völlig anders geben und vielleicht eben auch ein bisschen verkrampfen. Also ich will ihm das jetzt auch überhaupt nicht. Also er macht mir für mich einen sehr erfrischenden ja. Eindruck und er hat auch Humor und alles und eben, ich bin mir froh, haben wir ihn. Aber einfach das bin ich noch gespannt. Die Seite kennen wir einfach noch nicht.
Genau, das fährt ja jetzt dann ab Sommer an. Wir jetzt, er hat ja das Glück, dass er in England ist. Das heisst, er hat noch irgendwie zwei Tage Sommerferien dazwischen. Oder? Zum Glück schaut er nicht in der Super League, sonst würde es ja schon gleich wieder losgehen. Ich nehme an, ihr wisst ja alle, mit welchem Kracher das die Schweizer Nazi als nächstes anfängt, in die Nations League rein startet. Am 26. September freuen wir uns auf ein Match gegen Nordmazedonien in Skopje. Wenn ich vielleicht das Gefühl habe, wo man tatsächlich den ein oder andere erfahrene Spieler dazu könnte motivieren, zu sagen, ja, nein, komm, jetzt tatsächlich, lassen wir doch einmal die Jungen shooten. Wenn wir noch schnell auf das Halbfinale schauen von dieser Weltmeisterschaft, dann nicht ganz, unwichtig. Also jetzt haben wir etwa 280 Spiele gehabt, um herauszufinden, dass die besten Teams von dieser Welt die Nummer 1, 2, 3 und 4 von der Weltrangliste sind. Ich so, vorher hat ein Kollege gesagt, sie hätten auch noch ein E-Mail machen können. Sagen wir amigs nach einer Sitzung, weisst du, dann nach einer Dreiviertelstunde rausläufst und es ist eigentlich nichts passiert, aber es hätte auch eine E-Mail sein können. Also, es ist eigentlich vom ersten Tag weg. Ich habe zwar behauptet, Portugal sei super, aber ich bin davon ausgegangen, dass man spätestens nach dem zweiten Match herausfindet, dass man vielleicht vorne den Stürmer wechseln sollte. Darum hat es halt nicht geklappt. Frankreich, also eigentlich auf der einen Seite ist Frankreich gegen Spanien der Halbfinale mit den beiden unbefleckten Superteams. Und auf der anderen Seite sind die zwei, wo man denkt, ja, eigentlich hinten heben sie nicht richtig dicht und vorne brauchen sie einen Held und in der Mitte haben sie Probleme, wenn der eine verletzt ist und so. Also, ich finde es schon noch spannend. Also, England, Argentinien, Frankreich, wer ist für dich der Favorit von all diesen vier?
Also, bis zum vierten Titel am Schluss?
Ja. Yeah.
Also, die Argumente sind natürlich schon bei den Franzosen, die bis jetzt wirklich, individuell dann als Team auch funktioniert haben und die Art und Weise, sie gespielt haben, schon sehr viel Argument haben. Aber ich glaube jetzt gegen Spanien auch. Spanien hat auch noch, ich sage jetzt mal, ein bisschen Verbesserungspotenzial oder wo sie sich nochmal steigern können. Der Jamal wird auch mit jedem Spiel jetzt, merkt man natürlich, dass er ein bisschen gefehlt hat, dass er ein bisschen Spielpraxis fehlt, aber er ist jetzt auch mit jeder Minute besser geworden und ja, am Schluss am Ende wird's eine Tagesform sein, die wird entscheiden. Vielleicht im Moment für mich wird Frankreich ein bisschen mehr Argument. Und das andere Spiel, also für mich hat jetzt Argentinien nicht, hat sehr erfahren gemacht und aber die drei K.O.-Spiele sind alle, hätten sie können verlieren. Entscheidungen sind für sie getroffen worden, das muss man ganz klar sagen. England ist interessant, oder? Jetzt nach dem Match im Tuchel sein Interview gesehen habe, wie er dann so unzufrieden war, obwohl er im Halbfinale ist und dann der Bellingham kommt und gerade das Gegenteil sagt und sagt, ja, so quasi, was erzählt er jetzt? Das kann natürlich auch, die Reibung kann natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Leistung erzeugen. Das kann aber auch, es kann auch ein bisschen problematisch sein, oder?
Also,
ich bin gespannt. Also, das sind ja zwei Teams, wo werden physisch spielen, der Kane, der auch unglaubliche Goal geschossen hat, wieder im richtigen Moment. Also, ich tippe mal auf ein Final Frankreich gegen England.
Damit es nicht nochmal eine Wiederholung.
Frankreich, glaube ich, ist am Schluss die, wo für mich oft am meisten Argumente, nicht weil ich jetzt da das Fähne tue oder so. Und muss jetzt sagen, ich finde jetzt einfach, England hat es aufgrund vom ganzen Turnierverlauf hat es sich verdient und die Argentinier haben in Katar können realisieren und auch dort, ich weiss noch, das Spiel gegen Mexiko, das ist, wo dann der Messi kurz irgendeine Viertelstunde vor Schluss Goal gemacht hat aber nicht, es ist einfach so, es hat funktioniert, und jetzt sind sie wieder ähnlich unterwegs und Mal schauen.
Nur schon wegen England, also durch Thomas Tuchel hat nach dem Match gesagt, im Fernsehinterview, sie haben schlampig gespielt und viel zu langsam.
Ja.
Und nachher ist der Jude Bellingham darauf angesprochen worden, auf das. Und hat er gesagt, ja gut, vielleicht weiss er halt nicht, wie das ist, wenn man bei dieser Hitze gegen Haaland und Ødegaard und so shootet. Und das ist natürlich also schon. Britisch trockene Antwort, aber vielleicht eine, wo also für uns Medienschaffende ist gefundenes Fressen, oder? Also wenn der Superstar sagt, oder der Trainer hat ja eigentlich keine Ahnung, wie das ist, da so umeinander zu shooten, dann geht man schauen, wo hat denn der Thomas Tuchel geshootet? Ah nein, nie in einer Nationalmannschaft. Good Vibes, Chiri.
Ja, wenn kann.
Thomas Tuchel hat natürlich auch gehabt, den Leuten auf die Nerven zu gehen. Das muss man schon auch sagen. Also, es ist in München, habe ich das Gefühl gehabt, eine Dauerfehde gsi. Vielleicht gehört das auch ein bisschen so zu seiner Art und Weise, wie er ein Team führt. Ich glaube, dass die Engländer haben mich jetzt auch nicht restlos überzeugt, immer. Und sie haben auch Glück gehabt gegen Mexiko. Da könnte man es aber auch umgekehrt sehen und sagen, wenn man dort besteht, das ist ja wirklich die Hölle gsi, in dem Aztekenstadion, auch das Publikum sehr feindselig eingestellt. Und, was für den Tuchel spricht, ist, dass er die Mannschaft sehr umgebaut hat, dass er junge Spieler eingebaut hat. Man kann mehrere verfolgen, oder? O'Reilly auf der linken Seite. Ich glaube, der Elliot Anderson. Und auf der linken Seite hat er noch den Gordon eingebaut. Also, das hat sehr viel Tuchel-Handschrift. Und er ist mutig gewesen, hat Stars die Heila, wo der Marktwert, also, so gross ist wie bei anderen, das ganze Team, und er nicht mitgenommen hat. Und es ist ein bisschen mehr als Harry Kane und Bellingham. Also finde ich. Spannende Mannschaft. Aber ich glaube eben wirklich, dass die Argentinier mit ihrem Stil, was da an den Tag legen, auch die Engländer könnten in Duell verwickeln, wo es dann vielleicht nicht mit 11 gegen 11 endet. Also ich schließe nicht aus, dass sie nochmal im Finale kommen. Und bei den Franzosen finde ich es mega spannend. Die könnten das dritte Mal in ein WM-Finale kommen in Serie. Das hat Brasilien, ich glaube, als einzige Mannschaft bisher geschafft. Und Didier Deschamps bei seiner Derniere. Also ich war beeindruckt, als er Spieler war, als er das Team geführt hat. Ich glaube, Le Bleu dans les yeux, irgendwie der Doc-Film, der gezeigt hat, wie der die Mannschaft geführt hat. Oder der Zidane war damals der Schillerfalter gegen Aussenau und ein Riesenspieler. Aber der Didier Deschamps hat das Team geführt und der führt die Mannschaft. Ich glaube, 185 Länderspiele steht jetzt an der Seitenlinie und hat ein Star-Ensemble, wo man sich einfach irgendwie nicht vorstellen kann, was da auf der Ersatzbank sitzt. Also da sitzen mehrere Champions League-Sieger draussen. Und dass er das managt, dass sie keine Lampen haben, finde ich die grösste, also das ist für mich die grösste Leistung von allen Trainern von der ganzen WM. Dass der das herbringt, keine negative Töne aus dem französischen Team. Und auch da gibt's einen Doc-Film, Le Bus, oder? Wo der französische Nationaltrainer seine Mannschaft hat müssen aus dem Bus rausholen, weil sie sich geweigert haben. Dort sind etwa gleich viele Stars gewesen. Also, der Didier Deschamps ist für mich der Trainer des Jahres jetzt schon. Und ich glaube, bei allem Respekt für Spanien, eine riesen Mannschaft, auch alles super. Aber die Franzosen, mit dem Ensemble, die können jetzt jeden einwechseln und jeden ist eine Verstärkung. Die werden am Schluss, egal wer auf der anderen Seite steht, holen die den Titel.
Alles gesagt wurde von Patrick und Sven. Ich mache es kurz, ich sage ja, der Finale wird Frankreich-England sein.
Okay. Ich habe die Spanier geschaut gegen die Belgier, wo die erste Halbzeit bis zum 1-1 sieht das aus wie ein Spaziergang im Park. Also es ist Wahnsinn.
Hast du das Gefühl, es ist fast ja sicher, gell? Dass,
ja, die shooten sie und so und dann 1-0 und nachher fangen sie ja plötzlich noch irgendwie Hackentrickli und durch die Mitte und Ausserrist und so und dann fällt das 1-1 aus dem viel zitierten Nicht. Und dann habe ich wieder das Spanien gesehen, wo man immer wieder mal so das Gefühl hat, wissen sie, dass es ein Goal gibt, also auf der anderen Seite, dass man den Ball dort müsste reinmachen. Der Lamine Yamal hat dann angefangen, jedes Mal zu schiessen. Das ist dann der Einzige gewesen, der gewusst hat, ja, wenn man schiesst, kann es ein Goal geben. Aber er hat dann einfach immer geschossen, weil er ja der einzige Superstar ist, bis jetzt in dieser WM, der ja noch nicht so richtig gezündet hat, oder? Und, dann habe ich so plötzlich also meine Zweifel bekommen. Aber wenn du siehst, wie die natürlich, also, bei beiden Teams, Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich die Franzosen zuhöre, habe ich immer das Gefühl, die schuten nicht mit einem Fußball, mit einem hart pumpten, sondern die haben so einen Schaumgummiball. Oder so einen Stoff, der klebt ja immer. Also, es ist egal, mit welcher Geschwindigkeit, dass jeder Pass von denen sieht aus, wie auf Samt gespielt. Einfach anders. Der Ball, und der ist immer am Fuß. Immer. Da kommt nie irgendeiner dazwischen. Das ist, und bei den Spaniern ja auch, oder? Die spielen einfach da. Du hast gar nie das Gefühl, dass das schwierig sein könnte. Also, ich habe dann gedacht, wenn du als US-Amerikaner die erste Match, wo du schaust, ist Spanien gegen Frankreich. Denkst du wahrscheinlich, ja, Fußschutz, das ist ja mega einfach. Du spielst da ein bisschen hin und her und so. Also, weißt, das finde ich bei beiden Teams wirklich krass, die Qualität. Bei den Franzosen weiss auch nicht, weil es noch dynamischer wirkt. Noch ein bisschen mehr. Und die Frage ist ja einfach, können die Spanier den Ball so lange im Mittelfeld hin und her kügeln, dass der Franzosen irgendwann mal aushängt und sie finden, das finden wir jetzt blöd oder so, oder? Also, weißt du, das ist ein bisschen, man nimmt dann einfach den Ball weg. So, das ist die einzige Chance, die ich sehe.
Wenn du so schaust, also das Offensivquartett, was haben, oder? Due, Olysee, Mbappé. Und wer haben wir noch? Wer ist der vierte?
Ja, Dembélé. Ja, aber der ist ja nicht so gut.
Ja, aber weißt, du hast eigentlich vier Spieler. Also, ja, das kann jeder ein Kandidat zum Weltfußballer sein, oder? Vier. Und Mbappé ist 27. Oder? Ist der älteste von diesen vier. Also, das ist eigentlich. Also.
Ja, und können sie dritte WM-Finale spielen?
Ja,
besser. Wenn du dann schaust, dass die Franzosen alles hinten reinkommt. Ja, oder? Nur auf der Bank, weißt du, was nachher noch
kommt. Ja, was nachher noch kommt. Oder? Da kannst ja, wenn du das ein bisschen verfolgst, den Juniorenfußball, also, das ist Wahnsinn. Ja. Also, die Pipeline ist endlos. Und jetzt kommt schon die nächste Lichtgestalt, die dann übernimmt, oder? Mit dem Zinedine Zidane.
Was ich bei den Franzosen auch noch freut habe, ist, dass sie dieser Mannschaft schaue ich gerne zu. Vor und um Deschamps hatte ich immer das Gefühl, er hat so viel PS und hat aber immer irgendwie die Handbremse gezogen. Und jetzt hat er gefunden, es bringt ja nichts. Also, wenn ich 8 Superstars habe, alle vorne shooten, dann müssen halt 4 vorne shooten. Also, was soll ich denn?
Aber das Entscheidende, das ist das, was vorher angesprochen worden ist, von euch beiden. Wie gehen sie sich ins Team hinein, oder? Wie schafft man? Also, wenn ich dann mit Papi jetzt sehe, der Nationalmannschaft und bei Real, dann ist das für mich auch nicht das Gleiche. Also, der ist wirklich mit dem Ball, gegen den Ball, macht er alles, oder gibt alles rein, was halt bei Real oft halt, ja, da vorne, wenn der eine nicht macht, denkt der andere, ja, dann mache ich auch nicht so, oder? Ja, ist ja normal, oder? Wenn dann der Papa nachgeht und Vinicius macht den Pressing nicht mit, dann denkst du halt beim zweiten Mal, ja, dann mache ich auch nicht mit. Und dann geht es halt wieder darum, dass dann nachher die Individualität am Schluss vorne immer irgendwann ausspielen, indem du die Qualität dort hast und hinten sollen sie verteidigen, oder? Und jetzt, da siehst du einfach, die schaffen alle zusammen den Gegnerball. Und der hat es wirklich geschafft, also du gesagt hast, Sven, dass die ganze Mannschaft bereit ist, ja, sich fürs Team aufzuopfern und alles reinzugehen. Und die zwei Halbfinale sind jetzt, du hast zwei fußballisch beste Mannschaften im Halbfinale und hast nachher zwei Teams, die sehr, wie soll ich sagen, geschickt ist mit Topspielern, aber auch Emotionalität und das Feuer reinbringen und auch ein bisschen das Dreckige, nicht negativ gemeint. Und für mich ist eigentlich so der Spanien-Frankreich, wäre eigentlich so das gewünschte Finale, was den Fußball angeht. Und auf der anderen Seite wäre jetzt noch interessant gewesen, wie sich Argentinien gegen so eine spielerisch-starke Mannschaft, vielleicht können sie dann noch im Finale, aber jetzt sind wir im Halbfinale, dann wäre vielleicht die Aufteilung mit England gegen einen von beiden und wäre besser gewesen und
Jetzt haben wir dafür im Finale ein bisschen Gegensätze. Und das Spannende ist, wenn man auf Verschwörungstheorie ist, ist ja, mit welchen Wareingriff wird Argentinien nochmal Weltmeister. Wie die Engländer haben ja auch so eine Wargate, das haben wir hier gar nicht so mitbekommen. Die Norweger schwören ja Stein und Bein, dass vor dem zweiten Goal der Auskick oben an Seil von der Spider-Cam gegangen sind.
Das hat man gesehen.
Hä?
Muss es sein? Mittlerweile.
Der Ball ist wie ein Stein oben runtergekommen und so. Also, die FIFA behauptet auf keinen Fall und der Chip im Ball hat auch nicht. Aber das ist, ich finde ja so WM-Verschwörungstheorien gefallen mir besser, als wenn wir in der restlichen Welt. Ich finde gut, dass Leute, die einen Hang zur Verschwörungstheorie haben, sollen das im Fußball ausleben, finde ich super. Dann haben wir vielleicht in der restlichen Welt ein bisschen weniger Verschwörungstheorien. Hey, wir sind schon längstens über der Stunde. Jetzt haben wir sehr lange über die Schweiz geredet, aber es ist cool gewesen. Ich habe die Innensicht von euch beiden Trainerfachleuten habe ich sehr geschätzt und das Sven schwätze ich einfach so als Kollege.
Danke, Florian. Die Blumen.
Jetzt bin ich auch wieder einigermaßen im Schlafrhythmus drin. Also jetzt kann ich mit den beiden Halbfinalen auf die freue mich richtig. Danke vielmals fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Der Podcast wird präsentiert von der Zürich, der offiziellen Versicherungspartnerin von der Schweizer Nazi. Unterstütze unsere Nazi beim Public Viewing in deiner Nähe.